Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Und mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz, Episode Nummer 11.
Eine historische Episode. 11 Freunde müsst ihr sein.
Ja, der Defner, er hat seine erste Wette gewonnen.
Frankreich ist Weltmeister, ja. Le Bleu. Und wer hat's vorausgesagt?
Der Defner.
Ja. Im WM-Spezial vor der WM, ja?
Ja, Defner vor der WM,
hat auf, ja. Ich habe leider kein Geld getippt. Scheiße, da hätte ich echt gut gewinnen können.
So.
Ja, aber, ja, und der Kollege Chapitz, ne, hat auf Brasilien getippt, weil er sich auf die schlauen Analysten verlassen hat, ja. Von Goldman Sachs, die Brasilien vorausgesagt haben, mit ihren schlauen, was weiß ich, für metrischen, ökonometrischen Methoden und alles, jedes Spiel gemessen, vorhergesagt.
Big
und
Data!
Ja, komplett daneben gelegen, ja. Die UBS-Analysten übrigens auch, die ja auf Deutschland gesetzt hatten. Das hatte ich ja alles im Vorfeld so schon mal eingeordnet und gesagt, hallo, I told you, ja. Tell them you told you ist ein ganz wichtiger Ding.
Jetzt sind wir im Viertelfinale, ist Brasilien ausgeschieden.
Genau.
Ich gebe dir recht, aber das Witzige war ja, noch kurz vor dem Viertelfinalspiel kam die Commerzbank mit einer Analyse raus und hat dann gesagt, okay, Deutschland wird jetzt nicht mehr Weltmeister, das hatten die nämlich auch getippt, hatten eine neue Studie und da hat sie Brasilien als Weltmeister getippt und waren schon wenige Stunden danach widerlegt.
Also, naja, die mussten ja auch erstmal auf Deutschland tippen, weil das war ja ihr Werbepartner, ja, also da haben sie sozusagen doppelt gelost, die Commerzbank, ja, aber ich würde mal sagen, gell, am Ende zählt halt der Mensch, nicht das ökonometrische Modell und das Analyse, am Ende zählt der Mensch.
Ja.
Wobei man muss sagen, bei Frankreich, eine sozusagen Statistik hat da funktioniert, der Markt hat sozusagen auch gewonnen, man sagt ja immer, Geld schießt keine Tore, aber in dem Fall von Frankreich schon, es war ja die Mannschaft mit der höchsten Marktkapitalisierung, also wenn man die Spielerwerte zusammengezählt hat vor der WM und es ist sicherlich beim einen oder andere nochmal enorm gestiegen während dieser WM. Also da hat der Markt jetzt mal recht bekommen. Bei Kroatien hätte es natürlich dann anders ausgesehen.
Ja, okay. Und im Tippspiel, ich muss es sagen, im Tippspiel, das war so schlimm. Im Tippspiel habe ich Platz 30 von 37 gemacht.
Aber du hast doch alles so gemacht, wie die Goldman Sachs Analysten
das
gesagt haben.
Das habe ich ja gemacht, das war es ja. Und der Kollege Stocker, der ja ähnlich vorgegangen ist, lag noch hinter mir. Das ist noch der einzige Triumph, den ich feiern konnte, dass er eine schlechtere Studie genommen hat als Goldman.
Ach du Armer, was haben deine Kinder dazu gesagt?
Ja, das war frustrierend. Ich saß also da vor dem Computer, meine Kinder saßen, standen hinter mir.
Zwei Söhne, die übrigens hier ihr ganzes Taschengeld in Panini-Albums investiert hatten.
Da hatten wir auch schon
drüber. Ich wollte es nur mal zur Erinnerung sagen. Ja,
also ich stand also hinter mir.
Albin ist der Plural von.
Und man
von,
muss dazu.
Ja, ja, die Söhne.
Die Söhne. Also muss dazu sagen, die Söhne haben mich zum Fußball gebracht. Ich habe ja früher Fußball überhaupt nicht gemocht. Wir haben jetzt mittlerweile ein Sky-Abo zu Hause, ein Eurosport-Abo und wir lesen die Fußballbild jeden Tag. Also du siehst.
Bei dir hat es aber noch nicht so richtig gefruchtet.
Ganz genau. Und das ist das Frustrierende. Also standen die Kinder hinter mir, guckten auf den Bildschirm und sagten, Papa, und mein Ansehen sank wirklich mit dieser Platzierung. Das war wirklich, es war wirklich ganz
ist das Urvertrauen jetzt weg, so Papa kann alles?
Ja, Papa hatte irgendwie so ein bisschen den Nimbus, dass er zumindest die Welt deuten kann. Die Fußballwelt, die kann ich jetzt nicht mehr
aber
deuten.
Kleiner Tipp, das nächste Mal einfach die Söhne fragen, nicht Goldman Sachs.
Ja, aber eine positive Sache von den Söhnen noch, die waren in Leipzig bei ihrer Oma und haben dann da RB Leipzig ihre Mannschaft beim Spielen zugesehen, da war offenes Training und dann kommen sie zurück, machen die Fußballbilder auf und da sind sie da drin. Da waren sie fotografiert worden mit dem Gulaschi, mit dem Torhüter. Ja, Wahnsinn. Ja, das war also
sensationell.
Das war das einzige Sensationelles bei uns im Haushalt.
Die Söhne auf den Spuren des berühmten Vaters.
Aber
eins noch zur WM, wollte ich auch noch anmerken. Russland hat ein wirkliches Sommermärchen erlebt, wie von mir vorhergesagt in unserem WM-Spezial. Ich hatte ja darauf gewettet, dass sozusagen auch die Wirtschaft in Russland profitieren wird, weil sozusagen es einen positiven Schub gibt und sich das dann möglicherweise aufs Konsum Klima auswirkt. Das wird dann noch zu belegen sein in den harten Zahlen zum Jahresende, unsere BIP-Wette. Aber soweit, die Stimmung auf jeden Fall war hervorragend, auch weil die Russen weit gekommen sind. Und sie waren ein weltoffenes, gastgeberfreundliches Land, wurden von allen gelobt für eine der besten WMs.
Offenes Land, du weißt, was mit den Hooligans, was mit den Hooligans, die sind vorher vom Geheimdienst heimgesucht worden. Und da wurde gesagt, wenn ihr irgendwie Ärger macht, dann wisst ihr, was passiert. Und hast du die Siegerehrung gestern gesehen? Das war so eine Pappmaché-Bühne. Dann fing es einfach an zu regnen. Und dann regnet es und regnet es. Und dann kam der erste Schirm und den hat natürlich der Putin bekommen.
Ist ja auch der Schirmherr,
genau. Und es war auf jeden Fall, ich bin da nicht so optimistisch. Ist immer faszinierend, was der Putin für ein Image aus seinem Land macht. Die Wirtschaft ist klein und wirklich ein Zwerg. Und jetzt macht er mit dem Trump heute auch los. Also faszinierend. Aber ich bin von Russland nicht so angetan wie du. So.
Naja, ich bin jetzt auch kein Russland-Fan. Und natürlich, dieses politische System kann man nicht gutheißen. Die Unfreiheit und alles, was es dort gibt. Aber man gönnt den Menschen Menschen in Russland ja doch auch wieder so ein bisschen wirtschaftlichen Aufschwung. Und ja.
Nach der Krim die nächste große, gut, ich höre
so,
auf.
Okay, so viel so. Zur WM muss ja nochmal gesagt werden, auch in einem Wirtschaftspodcast. Aber wir haben ja auch gesehen, es gibt da viele wirtschaftliche Auswirkungen. Aber das übrigens hat nicht zu den Gewinnern gezählt.
Das
ne?
stimmt,
ja.
Aber die Börse in Frankreich heute war einer der Underperformer. Also den WM-Effekt in Frankreich gab es nicht.
Der kommt aber schon noch, ja. Und ich meine, es freut mich vor allem für Frankreich deswegen, weil es natürlich auch eine Unterstützung für Präsident Macron ist. Der wusste natürlich, sich da auch sehr gut in Szene zu setzen bei diesem Finale, muss man sagen. Ja,
stand im Regen.
Auf mehr, ja, und mit seinem Jubel hier auf den Titelseiten in Deutschland bei Bild und Welt, ja. Also da hat er gepunktet auf jeden Fall und ich würde ihm einfach wünschen, dass sozusagen diese Euphorie dieses WM-Sieges dann eben auch in der Reformpolitik dann Flügel verleiht und die Franzosen, die so fleißig reformieren, dann unterstützt. So viel zur WM.
Kann er gut gebrauchen. Da gibt es ja gerade Streiks.
Achso, wo wir gerade bei gewonnenen Wetten sind. Ja, also eine habe ich schon mal abgehakt. Eine andere Wette habe ich jetzt gerade heute gedreht. Montagabend zeichnen wir diesen Podcast auf übrigens. Und die Deutsche Bank nach vielen Hiobsbotschaften hat sie doch tatsächlich mal eine gute Nachricht verkündet und prompt schießt die Aktie um zeitweise 9% in die Höhe, weil die Deutsche Bank vorzeitig ihre Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt hat und die sind deutlich besser ausgefallen als erwartet. Gut, bei der Deutschen Bank sind halt mittlerweile auch die Erwartungen so niedrig. Da kann man auch mal überraschen. 400 Millionen Euro Nettogewinn, mehr als also doppelt so viel wie von Analysten erwartet worden war.
Schön.
Das ist die Wende bei der Deutschen Bank. Und sie hat damit dann eben die Aktie, die 10 Euro Marke, die psychologisch wichtig ist vor allem, aber vor allem ist sie meine Wettmarke überschritten. Und ja, jetzt bin ich hier auch wieder
die
im positiven Terrain.
Die Zahlen liegen unter Vorjahreswert, lieber Dietmar. Und jetzt was zu bejubeln, eine Wende, die gar nicht da ist. Das gebe ich nicht auf. Also die Wette hast du nicht gewonnen. Die Frankreich-Wette, okay, Haken dran. Aber
im
die Deutsche Bank
grünet
Wette.
Die Hoffnung auch bei der Deutschen Bank.
Wir haben noch Tesla.
Tesla, genau.
Einer meiner erfolgreichsten Tweets in der vergangenen Woche, da habe ich mal rausgesucht, wie groß ist denn der Börsenwert des Unternehmens pro gefertigten Pkw?
Und hast du wirst es. Das ist ja wieder so eine Analyse, mit der man bestimmt nicht Weltmeister ermittelt.
Und willst du wissen, wie Tesla abgeschnitten hat, war natürlich das teuerste mit $534.000 pro produzierten Pkw. BMW hat 24.000, VW 8.000 und die chinesische Dongfeng, das ist auch ein Autohersteller,
das ist noch nicht mal
3.000. Also siehst,
das ist nochmal nicht mal Birnen mit Äpfeln vergleichen, das ist überhaupt ein Vergleich, der überhaupt nicht stand hat, weil wir wissen ja, Tesla ist in Anfängen, gerade in den Anfängen baut gerade eine Massenproduktion auf. Das andere sind etablierte Massenhersteller. Aber das ist genauso, wenn du jetzt eben Ford mit irgendwelchen Postkutschenherstellern verglichen hättest am Anfang ihrer Produktion. Ja, und die hätten garantiert, alle Postkutschenhersteller hätten Ford outperformed. Aber die gibt es halt heute leider nicht mehr.
Okay.
Zur Elektromobilität habe ich, eins habe ich auch noch zu Tesla natürlich, weil die haben ja jetzt halt angekündigt, in China eine Fabrik zu bauen für 500.000 Fahrzeuge jährlich. Die haben das schon jetzt das Commitment unterzeichnet. In Shanghai wird das Ganze gebaut und dann wirst du mal sehen, wie schnell es geht.
Oder wo wird gebaut? Und würde dann wieder übernachten da, der geht. Elon.
Naja,
ich
halt
musste dann da übernachten. 7 Tage kein T-Shirt
die
gewechselt.
Produktionshölle,
so wird das die Produktionshölle.
Ja, aber da muss man halt manchmal durch.
Die
500.000. Und dann auch im Himmel anzukommen, im Produktionshimmel. Ne? Das ist Tesla. Und dann würde ich sagen, weil wir haben auch heute wieder eine kleine Programmvorschau. Wir haben ja zwei Themen, die wir wieder sozusagen kontrovers diskutieren. Möchtest du das mal sagen? Nicht, dass ich wieder zu viel
Wortanteil
habe.
Kontrovers diskutieren.
Nein, die Themenvorschau.
Also die Themen. Ja, also ein Thema es geht um Gerechtigkeit, weil es haben viele Menschen angemerkt, einer meiner besten Freunde sagte, ihr habt immer diese Marktlogik hier und ihr sagt immer, der Markt hat immer recht und wenn der Markt das macht und das macht, dann wäre das gerecht. Und heute diskutieren wir mal über Gerechtigkeit, was nämlich, wenn es um Löhne geht, da gab es nämlich zwei spannende Studien.
Und Gold wird ein Thema sein, Gold. Die Krisenwährung.
Und da wechseln wir mal die Seiten, da bin ich nämlich mal der Bulle beim Gold. Und du bist der Bär.
Aber eigentlich bin ich dann trotzdem Bulle, weil Gold ja quasi eine Krisenwährung ist, dazu zu sagen, ein Krisenbarometer, also negativ sozusagen. Und wenn man
Wenn man
das Negative negativ sieht, ist das hier wieder ein Plus.
Okay.
Ja.
Gut.
So viel als kleiner Teaser. Und wir haben wieder unsere Rubriken Bulle und Bär.
Und Dietmar, diese Woche gebe ich dir den Vortritt mit deinem Bullen. Was hast du uns mitgebracht?
Dankeschön. Ich habe es ja gerade schon mal angedeutet. E-Mobilität ist mein Bulle der Woche. Ich bin ein großer Fan. Es gibt eine neue Studie aus dem Hause CAM von Professor Bratzl, auch ein sehr anerkannter Automobilprofessor in Deutschland. Und der hat die Absatzzahlen bei E-Autos im ersten Halbjahr des Jahres 2018 untersucht und die Erkenntnis gewonnen, dass jetzt auf jeden Fall die E-Mobilität auf wichtigen Märkten an Fahrt aufnimmt. Zuallererst China. China ist der Leitmarkt für E-Mobilität und hat diese Position gefestigt mit einem starken Wachstum. Im ersten Halbjahr wurden dort 412.000 E-Autos verkauft. Das sind 111% mehr als im Jahr zuvor. Und trotzdem ist der Marktanteil in China dann noch relativ gering mit 2,9%. Interessant auch, dass unter den Top 20 nur chinesische Autohersteller vertreten sind mit ihren E-Autos, aber ein ausländischer Hersteller, und das ist natürlich, du darfst raten,
Tesla.
Ja.
Yeah. Wer sonst? Platz 20?
Oder die Deutschen sind auf
Platz
jeden Fall
19.
Nicht dabei. Ja, glaube ich, auf Platz 20, aber immerhin, einziger ausländischer. Die Deutschen sind natürlich nicht dabei. So, und dann aber die in dieser Statistik, der Bulle sozusagen ist Norwegen. Und die kriegen da wirklich einen Ehrenpreis. Denn sie haben auch ihre E-Absätze wieder deutlich gesteigert und es sah so aus, dass im ersten Halbjahr der Anteil von E-Autos an den Neuzulassungen 46,6% betrug. Also jedes zweite verkaufte Auto in Norwegen war im ersten Halbjahr ein Elektroauto und das ist sensationell. Das gibt es nirgends sonst eben in diesem Marktanteil auf der Welt und es ist auch immerhin noch ein Zuwachs von 32% zum Vorjahr. Woran liegt es? Norwegen fördert seit Jahren die E-Mobilität massiv, vor allem durch finanzielle Anreize. Man kriegt massive Steuervorteile, also man zahlt quasi auf dem E-Auto überhaupt keine Steuer. Da gibt es eine Mehrwertsteuer von 25%, die muss man nicht entrichten, auch eine Anschaffungssteuer, die man nicht entrichten muss. Und dann hat man noch viele andere praktische Vorteile im Alltag. Man kann Busspuren benutzen, muss weniger Kfz-Steuer zahlen. Man kann gratis parken, kostenlos Mautstraßen und Fähren benutzen, in öffentlichen Parkhäusern kostenlos Strom tanken.
Das ist ja wie ein Paradies.
Es ist ein Paradies. Und genau so muss man es machen. Und in Deutschland wird seit Jahren darüber diskutiert, wie schaffen wir es denn, die E-Mobilität zu steigern. Und es wird diskutiert, und da gibt es eine mickrige Prämie und so kriegt man die E-Mobilität nicht zum Laufen.
Vielleicht erstmal eine E-Tankstelle.
Ja, genau.
Es gibt viel zu
wenig. Und dann wird hier immer diskutiert, Huhn oder Henne, was muss jetzt als erstes kommen, und wir diskutieren uns zu Tode, aber passieren tut sehr wenig.
Also dein Bulle der Woche.
Bulle der Woche für Norwegen und die E-Mobilität, die
wunderbar,
nicht aufzuhalten ist und deswegen Tesla einer der großen Gewinner sein wird. Ja? Einer der großen Disruptoren.
Disruptoren. Ja. Sind die auch in Norwegen groß?
Die sind auch in Norwegen sehr gefragt. Sehr gut, ja. Natürlich.
Ich habe auch einen Bullen und der ist auch nicht aufzuhalten, und zwar mein Bulle der Woche ist Indien.
Oh.
Indien, ja, und der Subkontinent hat Frankreich als sechstgrößte Ökonomie der Welt abgelöst. Und Indiens Bruttoinlandsprodukt ist jetzt 2,59 Billionen Dollar und Frankreichs nur 2,58. Und wie haben die Inder das geschafft? Sie sind im ersten Halbjahr 7,7% gestiegen und die Franzosen nur 2%. Und deswegen haben sie die Franzosen überholt. Und das Bruttoinlandsprodukt in Indien hat sich jetzt innerhalb einer Dekade mehr als verdoppelt. Und schon bald könnten sie die Briten überholen, die nämlich mit 2,6 Billionen Dollar noch vor den Indern liegen und bis 2022 dann auch Deutschland überholen. Jetzt bin ich natürlich der Pessimist auch so ein bisschen. Man darf natürlich auch bei Indien nicht vergessen, das Land ist natürlich sehr groß, hat viele Menschen, das zweitbevölkerungsreichste Land der Welt. Und wenn man beim Bruttoinlandsprodukt pro Kopf guckt, sind sie mit 2.100 Dollar nur auf Platz 95, sogar hinter Nicaragua. Und dann gibt es natürlich auch Risiken, Schwellenländer, Leistungsbilanzdefizit, Inflation und das ganze Problem. Das haben die auch. Aber trotzdem, Indien, mein Bulle der Woche.
Ja, und Modi hat ja auch vieles an Reformen angeschoben in den letzten Jahren. Ne? Also das zahlt sich dann auch irgendwann aus, auch wieder ein gutes Beispiel dafür. Und es zeigt auch, dass die Welt auch mehrere Pole hat wirtschaftlicher Natur inzwischen. Und zum Beispiel der Handelskrieg USA-China, den wir so oft hier diskutiert haben, natürlich für die ganze Weltwirtschaft ein Problem ist. Aber auf der anderen Seite gibt es dann eben auch andere Player, die dann möglicherweise auch wieder profitieren werden, wenn China an Produktion verliert. Dann wandert halt vieles vielleicht nach Indien in die Billigfabriken und so weiter fort. Die USA werden sicherlich nicht davon profitieren, wenn sie Zölle auf Kühlschränke aus China erheben. Die werden dann nicht in den USA gebaut, aber eher in Indien oder Vietnam oder an anderen Billiglohnstandorten. Aber spannendes Beispiel, finde ich.
Ja. Und weißt du, wer an der Spitze steht? Natürlich Amerika mit 20 Billionen.
Das ist klar.
Das ist noch. Und dann kommt China mit 12 erst. Also siehst du es schon. Und Deutschland Platz 4. Das ist noch Poserwissen. Du weißt ja, bei Devon und Jam jetzt muss man auch Poserwissen haben. Und,
viele Zahlen jetzt viele allerdings. Zahlen. Ja, aber sehr spannend. Ist,
aber wer jetzt beim Joggen das hört, weißt du, ich habe mein Patensohn hat einen Indien-ETF von mir bekommen.
Sehr gut.
Zur Taufe. Genau, und das läuft ganz gut. Ja, sehr gut. Er hat einen DAX-ETF und einen Indien-ETF.
Wow.
Und das sind zwei sehr gute Investments.
Nicht schlecht.
Ja, und wenn der Junge dann mal 18 ist, dann ist er ein gemachter Mann.
Ist er ein gemachter Mann und gemachter Mann. Patenonkel muss immer noch zur Arbeit gehen.
Ja, muss immer noch mit dem Defner sich streiten.
Also ich habe auch einen Bär der Woche. Politisch du? Ja vielleicht ein bisschen, man könnte sich jetzt ein bisschen in die Nesseln setzen, gerade in Deutschland.
Oh, jetzt wir sind alle halt die Ohren spitzen bitte. Jetzt kommt Kollege Defner mit.
Und war mein Bär der Woche geht an die Gegner von genmodifizierten Lebensmitteln. Gibt es einen Anlass dazu? Es gab kürzlich in Lindau ein Nobelpreisträger-Treffen von Medizin-Nobelpreisträgern. Da treffen sich ja immer verschiedene Nobelpreisträger. Und du warst bei den Wirtschafts-Nobelpreisträgern.
Vor allem
ja schon
war das
dabei,
cool.
Ne?
Also es ist eine sehr lässige Atmosphäre da in Lindau.
Und diesmal waren die Medizin-Nobelpreisträger dran und die haben ein sozusagen Papier veröffentlicht. 133 Nobelpreisträger lieben genmodifizierte Lebensmittel und warben in diesem Papier eben für die Akzeptanz der Gentechnik in der Landwirtschaft. Deswegen geht eben jetzt der Bulle auch auf der Ratschlag dieser Medizin-Nobelpreisträger, mein Bulle, an die Gegner der Gentechnik, der grünen Gentechnik. Sie argumentieren federführend, Sir Richard Roberts, ein Medizin-Nobelpreisträger, provoziert eben mit der Frage, wann der Widerstand von Greenpeace gegen den genmodifizierten Golden Rice als Verbrechen gegen die Menschlichkeit betrachtet wird, weil er sagt, 15 Millionen Kinder hätte Greenpeace sozusagen auf dem Gewissen die gesundheitlichen Schäden oder gar den Tod davon getragen haben, weil sie eben dieses Nahrungsmittel nicht zur Verfügung bekommen haben. Und man argumentiert eben auch damit, dass es sozusagen für uns Westler, die wir hier alles haben, in Saus und Braus leben, eine Luxusentscheidung ist, sozusagen genmodifizierte Lebensmittel haben zu wollen oder nicht. Dass aber 800 Millionen Menschen weltweit, dass es für die eben ein Unterschied zwischen Hungern und Nichthungern ist. Und und bringt auch andere Beispiele aus Bangladesch oder Uganda, wo genmodifizierte Auberginen oder Bananen eben auch den Bauern den Lebensunterhalt sichern. Also, einfach mal ein Punkt in so einer Diskussion, wo alle sich hierzulande immer einig sind, dass genmodifizierte Lebensmittel was Schlechtes sind, aber man bedenkt eben oft nicht die andere Seite der Medaille und wir sind einfach in einer extrem schnell wachsenden Weltbevölkerung, um diese zu ernähren. Langfristig, meiner Meinung nach, kann man auf solche Fortschritte der Wissenschaft nicht verzichten und sollte zumindest auch das in seine Überlegungen mit einbeziehen.
Deswegen der Bär der Woche. Für die Gegner des genmodifizierten Lebensmittels.
Ist
sehr
so.
Schön. So,
dann hast du auch noch einen Bären zu vergeben.
Meiner ist, da sind uns eigentlich alle einig, da wird es jetzt auch wenig Widerspruch geben bei meinem Bären der Woche. Es geht um den Steuergedenktag. Das ist jener Tag, bis zu dem wir alleine für den Staat arbeiten. Und der ist in dieser Woche am Mittwoch, genau gesagt um 4:40 Uhr, dann ist jene Zeit vorbei, die wir für den Staat gearbeitet haben. Ab dann geht es eigentlich nur fürs eigene Portemonnaie. Und zwar ist es so, der Steuerzahlerbund hat ausgerechnet, dass die Abgaben und Steuern den Rekordwert von 54,3% erreicht haben. Sprich, von jedem Euro, den du verdienst, gehen 54,3 Cent ab und nur 45,7 bekommst du, liebe Dietmar.
Und, das jetzt, ist eigentlich schon eine Enteignung, ne?
Das ist schon
mehr als 50% abgenommen zu bekommen. Also das ist,
es sind 198 Tage, die wir also dieses Jahr arbeiten müssen für den Staat und den Rest nur für uns selbst. Übrigens 2010 waren es das 180 Tage, da war es noch unter 50%. Grund dafür sind heimliche Steuererhöhungen. Was sind heimliche Steuererhöhungen? Die Lohnentwicklung war in den letzten Jahren ziemlich gut und dann bist du automatisch in eine höhere Steuerklasse gekommen.
Die kalte
oder in eine
Progression.
Ja, das ist genau, kalte Progression nennt man das. Und dann musste man halt mehr bezahlen und so kommt man zu diesem Steuergedenktag. Klar, für mich als freiheitsliebenden Menschen sage ich, der Staat sollte nie zu groß sein, weil der Einzelne weiß schon besser mit seinem Geld was anzufangen als der Staat. Aber ich will da auch gar nicht so apodiktisch sein. Ich würde sagen, wenn ich das Gefühl hätte, dass für die Steuern, die ich für den Staat mache, auch eine gute Gegenleistung bekomme, das ist ja in den skandinavischen Ländern so, in Dänemark, Norwegen, ja, die haben über 60%, die Dänen müssen über 60% haben die Abgaben. Aber die wissen auch, wenn sie ihr Kind dann in die Schule bringen oder in die Kita oder ihre Alten ins Pflegeheim, wissen die auch, dass sie gute Qualität bekommen. Und das ist genau das Problem an der Geschichte in Deutschland. Zahlst du viel? Aber wir mussten beispielsweise jetzt für unseren Sohn, mussten wir irgendwie durch halb Berlin klappern, um eine Schule zu finden. Und wenn ich so viel Steuern zahle, denke ich mir, das kann eigentlich schon dabei sein. Und am Ende war es dann doch so, dass wir uns jetzt doch wieder für eine Privatschule entscheiden mussten, weil es die Schule, die er braucht, nicht gab. Und jetzt müssen wir neben den Steuern noch extra die Gebühr zahlen. Deswegen ist mein Bär der Woche der Steuergedenktag, weil ich dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich für meine Steuern auch das bekomme. Und ja.
Tja, da widerspreche ich in der Tat ausnahmsweise mal nicht, ja? Weil das ist einfach
über 50% ist schon ein Hammer. Das ist
so hoch.
Das ist so hoch. Du siehst, ja. Oder es müssten die Leistungen ordentlich sein. Also wenn ich das Gefühl hätte, dass da alles läuft, dass bei den öffentlichen Dienst nur die Besten arbeiten würden, bei den Lehrern auch nur die Besten oder wo auch immer, dann würde ich sagen, okay, zahle ich gern, aber für die Gegenleistungen und für Rentengeschenke da nicht. So.
Ja, gut. Okay, ist auch unterschrieben.
Hast du unterschrieben?
Ja, habe ich so abgenommen. Ja.
Hat der Dämpfer abgenommen, das ist gut.
Nein, finde ich gut. Ja, ich kann nicht einfach nur, wie gesagt,
zustimmen. Es ging um Gerechtigkeit.
Wir sind jetzt bei unseren Themen, die wir dann diskutieren wollen, weil Bull und Bär wird ja nicht wirklich diskutiert in unserer Sendung hier in diesem Podcast. Das sind die Regeln. Dann haben wir noch zwei kontroverse Themen. Da war ein bisschen dein Thema.
Mein Thema, da geht's. Wir hatten es ja vorhin schon angekündigt, es geht um Gerechtigkeit und zwar um die Frage, wie vielfache ein Chef oder ein Vorstandsmitglied mehr verdienen darf als der durchschnittliche Mitarbeiter des Unternehmens. Und da gab es in dieser Woche zwei spannende Studien, die dem mal nachgegangen sind. Nicht der Frage, wie viel ist gerecht, sondern einfach der Frage, wie ist das Verhältnis zwischen den Vorstandsgehältern und dem durchschnittlichen Mitarbeiter. Und da kam dann raus, dass der durchschnittliche DAX-Vorstand das 52-fache seiner Mitarbeiter verdient. Und das 52-fache ist natürlich jetzt erstmal eine Größe, die so dasteht. Und ich will jetzt auch gar nicht hier dagegen argumentieren, dass gute Leistungen nicht auch belohnt werden sollen und dass Leute, die viele Mitarbeiter haben, nicht auch viel bekommen sollen. Nur man sollte halt auch um die Akzeptanz wissen. Und da haben die Studien nämlich zwei spannende Sachen gemacht. Zum einen ist es nicht nur so, dass die Vorstände viel Geld bekommen im Jahr, sondern sie bekommen auch noch üppige Apanagen für den Ruhestand. Also es gibt halt noch eine Altersruhestandsregelung. Und kein Mensch kann man erklären, dass jemand, der im Jahr mehrere Millionen, also teilweise 10 Millionen und mehr nach Hause trägt, dass er nicht für seine Altersvorsorge selbst lösen kann. Und das Zweite, was aufgefallen ist in dieser Liste, dass insbesondere die Autolenker, BMW, VW und Daimler, gehören mit zu den Spitzenverdienern. In Deutschland, der Einzige, der noch mehr verdiente, war SAP-Vorstand. Aber ansonsten waren es die drei. Und es sind ausgerechnet die mit ihren Konzernen in wirklich großen Problemen stecken. Und da sieht man, da sinkt die Akzeptanz. Und es geht nicht nur um den Reputationsverlust, was das Unternehmen hat, sondern es geht auch um Reputationsverlust in der Gesellschaft. Wenn die Leute das Gefühl haben, da wird mit gezinkten Karten gespielt, dann ist es ein Ausstrahlungseffekt, der negativ ist. Und deswegen würde ich sagen, Stefner, erklär mir mal, wie deine
kleine Kapitalismuskritik.
Genau, wie deine Vorstandschefs, die du wahrscheinlich jetzt hier loben wirst, die Akzeptanz erhöhen kann.
Teufelsanwalt spielen, ja. Also ich würde mal sagen, in einem Punkt gebe ich dir absolut recht, das sind die Pensionsleistungen, die noch oben drauf kommen. Ja? Da gibt es ja wirklich Vollkasko-Versorgungen mit bis hin zu Dienstwagen, was man da alles noch dann hat und Chauffeur bis sozusagen zum Dahinscheiden. Das ist einfach so krass, solche Schecks, solche ungedeckten Schecks sozusagen auszustellen. Das ist ja auch ein Risiko für ein Unternehmen. Ja? Wir wissen ja auch nicht, wie lange lebt er noch und was zahlen wir da und diese Pensionsverpflichtungen. Verpflichtungen sind ja für jedes Unternehmen immer wieder ein Problem. Und das geht einfach nicht. Ja? Wenn jemand so viel verdient, da kann er verdammt nochmal privat vorsorgen. Ja? Wir reden hier ständig von privater Altersvorsorge. Warum soll das ein DAX-Vorstand mit 10 Millionen? Ja, gebe ich dir absolut
Vielen
recht.
Dank. Ja, schon
absolut.
Wieder unterschrieben. Ja, ich bin bei dir. Du hast ja auch die WM gewonnen. Gott.
Ja, kann ich jetzt ein bisschen mehr. Altersmilde, was ist das?
Altersmilde, sehr schön. Okay.
Ja. Aber diese Schielen auf Quotienten, was ja dann immer so in so einer gewissen Neiddiskussion, du hast es ja die Akzeptanz so vorsichtig ausgedrückt, aber es steckt einfach auch sehr viel sozialen Neid dahinter. Und da sind wir Deutschen ja auch Weltmeister, ja. Dass wir einfach erfolgreichen Menschen nichts gönnen, dass wir dem FC Bayern nicht die deutsche Meisterschaft gönnen, dass wir Leuten, die gutes Geld verdienen, das nicht gönnen, weil wir immer so einen Trend zur Gleichmacherei haben. Und das schadet einfach auch unserer Volkswirtschaft. Das ist nicht gut, wenn man einfach denjenigen, die etwas leisten, und dafür verdienen, belohnt werden, das nicht gönnt.
Wenn
ja,
der VW-Vorstand das 88-fache verdient, dann sagst du, das ist doch nicht
bei
leisten.
Den Autobau, bei den Autos, nein, ich würde immer Abstriche machen und wir müssen also aber trotzdem. Ich wollte jetzt nur sagen, und dann geht ja immer der nächste Schritt dahin, das müssen wir unbedingt deckeln, ja, das müssen wir jetzt gesetzlich, da muss der Staat ran, der Staat muss das deckeln, der Staat muss sagen, ein Manager darf nicht mehr als 10 Millionen oder 1 Million, was auch immer verdienen, ja, und da sage ich, wehret den Anfängen, ja, der Staat sollte sich einfach da raushalten, so, die DAX-Unternehmen gehören Aktionären, die sollten das regeln und die sollten das im Eigeninteresse, so, und jetzt kommen wir dahin, wie kann man das regeln, dass das auch akzeptiert wird, und ich finde, da sind die Aktionäre viel mehr in der Pflicht, die eine Studie ist ja auch von sozusagen Aktionärschützern, die da durchaus schon den Finger in die Wunde legen und so weiter und sagen, bei Hauptversammlungen auftreten und sozusagen das diskutieren lassen. Aber es wird auch längst nicht bei allen. Nur 8 DAX-Unternehmen haben über die Vergütungspolitik abstimmen lassen bei ihren Hauptversammlungen. Das sind natürlich viel zu wenig. Und noch nicht mal alle Unternehmen in Deutschland legen überhaupt die
Managergehälter offen. Aber welcher Kleinaktionär kann das denn überblicken? Das ist ja ein Problem. Und damit nämlich das zweite Problem. Wer sollte eigentlich das überwachen? Das ist der Aufsichtsrat. Das ist ja in Deutschland so gehandhabt. Es gibt den Aufsichtsrat, der überprüft die Gehälter und der bestellt auch einen neuen Vorstandsvorsitz und so weiter. Nur beim Aufsichtsrat, da gibt es auch eine spannende Studie, da sind die Vergütungen um 6% alleine von diesem aufs vergangene Jahr gestiegen. Überleg dir 6%. Und wenn die
allerdings
auch,
so ein Aufsichtsrat verdient natürlich
verdient im Durchschnitt 408.000
Ja, aber im Vergleich zu den Managern ist es halt ein Zehntel dessen. Ne?
Ja,
weil
da hast
im
du
Durchschnitt
recht.
Verdienen
Nur,
die Manager im DAX 5,7 Millionen.
Wenn die selbst sich auch sehr viel genehmigen, wie sollen die dann zu ihrem Vorstandschef gehen und sagen, ach, weißt du jetzt aber nicht. Das ist so ein System, so ein Kumpelsystem, was nicht wirklich funktioniert. Deswegen darf frage ich dich, wie willst du es lösen, das Problem?
Ja, wie gesagt, ich würde den Aktionären mehr Mitspracherechte geben. Ja. Die haben natürlich auch Interessensgemeinschaften wie eben so Kleinanlegervereine und können sich ja da organisieren. Ja, muss halt jeder Aktionär dann auch mitmachen, sich in solchen Gruppen dann engagieren. Dann kann man durchaus sozusagen mit mehreren Stimmen da vieles bewirken. Und die müssen einfach die DAX-Unternehmen da mehr in die Pflicht nehmen. Ja, und dann sagen, kriege ich auch wirklich Leistung für mein Geld. Ja, und das bei den DAX-Autokonzernen sehe ich das momentan auch überhaupt nicht. Ja, die haben die Dieselkrise am Hut, die haben die Zukunft verschlafen, Zukunft der E-Mobilität, ja. Tesla fährt ihnen voran und sie verwalten irgendwie. Und im Fall von Müller, der Bestverdiener, der ist dann abgetreten, hat noch eine Abfindung hinterhergeworfen bekommen. Also ich will da überhaupt nicht das System insgesamt verteidigen, sondern man muss da sehr genau hinschauen und dann kriegt es auch wieder eine Akzeptanz. Wenn wirklich die Leistungsträger, der SAP-Chef, ja, der wurde ja auch sehr umstritten, das Vergütungssystem bei der letzten Hauptversammlung, der wurde danach gebessert und plötzlich hat es eine Zustimmung von 90% bekommen bei der Hauptversammlung. So, und das ist ein Unternehmen, das einfach weltweit super dasteht, ja, also quasi unser einziges Technologie-Vorzeigeunternehmen, und der hat es dann auch verdient, ja, so zu verdienen, finde ich, ja, weil im weltweiten Vergleich verdienen ja die deutschen Vorstandschefs immer noch wenig und der Durchschnitt bei den Dow Jones Unternehmen bei Vorständen insgesamt ist bei fast 17 Millionen und beim DAX sind es nur 5,7 Millionen. Also wir wollen ja auch nicht die besten Talente sozusagen
verlieren.
An die USA
dann
verlieren.
Sollen sie doch nach Amerika gehen. Wie ist denn nach Amerika bisher gegangen von den DAX-Chefs? Du weißt,
Klaus Kleinfeld. Der als abgetreten ist als Siemens-Chef, ist er dann bei Alcoa, beim Aluminiumhersteller. Ja. Und du wolltest tatsächlich eine Geschichte noch von Klaus Kleinfeld
zum
Besten geben.
Ja, er ist zurück aus Amerika, weil es war nicht so erfolgreich.
Er ist jetzt bei den Saudis, er berät jetzt den saudischen Kronprinzen und ich glaube, da verdient er noch mehr als bei den Amerikanern und jemals zuvor. Ja, und baut eine riesige utopische Stadt da am
Aber du wolltest die Geschichte Meer, erzählen.
Aber die Klaus Kleinfeld hat ja damals Schlagzeilen gemacht, bevor er Siemens-Chef wurde. Das war, glaube ich, irgendwann im Jahr 2004. Und da hat er mal beim Abendessen mit Journalisten, hat er einfach das Handy eines Journalisten genommen. Das war ein Nokia-Handy und hat gesagt, das sind scheiße, diese Handy. Und hat es einfach ins Glas Wasser geschmissen. Ja, und hat ihm dafür 2 Siemens-Handys geschenkt. Aber Wunderbar. Weder Nokia noch Siemens gibt es noch als Handyhersteller. Nokia versucht es wieder. Beide wurden hinweggefegt
vom Markt. Bevor wir jetzt hier Geschichten erzählen, sollen wir unsere Wette
Disruption
machen.
Disruption von Steve Jobs und dem
wir
iPhone.
Wetten. Ja, wir wetten. Ja. Du sagst ja, der Markt könnte es regeln und ich sage, der Markt kann es nicht wirklich regeln, sondern es wird dazu führen, dass diese Schere weiter auseinandergeht zwischen den Vorstandsgehältern und dem Durchschnitt. Wir wetten ganz einfach, wir hatten ja in diesem Jahr die 52-fache und ich würde einfach sagen, wenn es steigt, also wenn es mehr wird, dann habe ich gewonnen und wenn es weniger wird oder gleich bleibt, dann hast du gewonnen. Das einzige Problem ist, diese Wette läuft ja wieder genau auf ein Jahr, also muss es den Podcast dann in einem Jahr geben. Deswegen hören, weiterempfehlen, drüber reden.
Können wir zum Jahr, das kommt ja zum Schluss nochmal.
Ja. Also wir können zum Jahresende,
können
diese, Wette
zum Jahresende
nicht
diese Wette nicht auflösen, aber es ist natürlich zu befürchten, steht, dass ich die verliere.
Ich meine, du musst ja auch mal
was
verlieren.
Das ist natürlich ein Trend. Ja.
Gut, kommen wir zur nächsten, die du verlierst. Jetzt kommen wir zu deinem. Zu deiner,
die werde ich jetzt natürlich gewinnen, weil das ist ja mein Team. Aber sowas von.
Es geht um Gold.
Ich werde heute mal das Gold anzählen, weil es ist.
Anzählen?
Ich bin wirklich seit Jahren ein Gegner von Gold. Und wir haben jetzt momentan wieder eine Krise. Also, wenn man den Herrn Schäpitz immer so liest, ne, ist ja der Weltuntergang wieder mal nahe oder das Ende der Welt, um ihn nochmal zu zitieren,
wie wir sie kannten.
Ja,
ganz genau.
Also, alles zerbricht, die Handelsströme in diesem Handelskrieg. Die Chinesen sagen, wir haben den größten Handelskrieg in der Geschichte. Das unterschreibt noch niemand Schäpitz. Aber wie gesagt, wir sind durchaus in Krisenzeiten. Ja. Ich setze ja nach wie vor darauf, dass das Ganze gut ausgeht, aber es ist in der Tat im Moment ein ungewisser Ausgang. So. Und dann gibt es da eine kleine Krisenwährung, die von allen immer hoch gelobt wird. Das ist das glänzende Gold, ja, das eben immer als Versicherung für Anleger propagiert wird, als sicherer Hafen, wo man auch unbedingt einen Anteil seines Vermögens, wenn nicht gar große Anteile parken sollte, um es vor den Unwägbarkeiten der Welt und der Weltwirtschaft und des Finanzsystems in Sicherheit zu bringen. So, und ja, was macht dieses Gold, diese Krisenwährung? Man denkt, würde ja denken, die müsste jetzt unheimlich ausschlagen momentan, wo wieder sozusagen Handelskrieg an Deporters ist oder wir schon mittendrin stecken. Aber von wegen, Gold kommt nicht vom Fleck, dümpelt in diesem Jahr vor sich hin, dümpelt seit Jahren vor sich hin, ist aktuell bei rund $1,250 und hatte ja seinen Höchstkurs im Jahr 2011, im August. Damals stand es bei $1,900. Seitdem hat Gold 35% über ein Drittel seines Wertes eingebüßt. Ja.
Und in der gleichen Zeit hat der DAX wahrscheinlich
DAX war damals bei 5.500 Punkten. Ja. Ne? Ist jetzt bei 12.500 ungefähr, als ein Plus von 130%. Ja.
Also,
auf diesen sicheren Hafen Gold gesetzt hat, hat
leider nicht so
auch
viel verdient
Pearl
wie
Harbor.
Mit dem DAX.
Weil ich sag immer, Pearl Harbor war auch schon mal ein sicherer Hafen, galt mal als sicherer Hafen. Und dann kamen die japanischen Bomber. Also, geschieht es mit sicheren Häfen? Es gibt keine sicheren Häfen und Gold ist schon gleich gar keiner. So.
Ja, gut, das ist schön, aber du verkennst einiges. Gold ist keine Anlage, sondern Gold ist wirklich was für schlechte Zeiten. Es ist wirklich eine Versicherung. Es wirft ja auch keine Dividende ab.
Genau,
und auch kein Zins, kein nichts. Insofern ist es keine klassische Anlage. Man nimmt einfach einen Teil seines Vermögens, steckt es rein, vielleicht 3% und ist ganz glücklich damit. Dann hat man so ein schweres Teil. Das ist keine klassische Anlage. Das darfst du auch nicht wie ein DAX vergleichen. Und das legt man einfach hin und freut sich. Und warum braucht man Gold?
Ja, das frage ich mich
und
wirklich.
Und das kann ich dir ganz einfach sagen. Guck dir einfach die Schuldenberge an, die wir gemacht haben in der Welt. Und die Schuldenberge.
Schuldensühner.
Ja, jetzt kommt der Schuldensühner, genau.
Sein Twitter-Name
übrigens. Vielen Dank, ja. Vielen Dank. Und wir haben mittlerweile Schulden aufgehäuft, Rekord. Nochmal gegenüber dem Stand von vor der Finanzkrise nochmal was draufgepackt. Und das kann nicht so ewig weitergehen. Der Markt hat nicht unbegrenzte Kapazität, die Schulden weiter aufzunehmen. Und wie kriegt man Schulden weg? Es gibt eigentlich 3 Formen. Man kann sparen. Glaubst du, dass wir noch sparen können? Glaube ich nicht. Das zweite ist weginflationieren. Wäre auch eine Idee. Oder das dritte ist pleiten. Und irgendwie müssen die Schulden ja weg. Also es kann vielleicht noch ein bisschen so weitergehen, aber ewig nicht. Und wie wirst du sie wegbekommen? Indem du irgendwas mit der Währung rumfuttelst. Entweder inflationieren oder vielleicht ein bisschen pleiten hier oder irgendwas. Und da wird dann Gold seine große Stärke entfalten. Weil es nämlich so eine Art Parallelwährung ist. Das ist nicht das Geld, was ich zum Bäcker ausgebe, wo ich die Brötchen morgens hole, sondern es ist einfach eine Art Parallelwährung, die außerhalb der Notenbanken steckt. Also wo nicht die Notenbanken einfach Geld drucken können, weil Gold kann man nicht einfach drucken. Es gibt noch nicht diese Formel. Und das ist Gold. Und deswegen wird Gold, seit 6000 Jahren ist es Gold. Und warum ist es auch Gold? Es hat da diese Eigenschaften. Wenn du mal das Periodensystem durchgehen willst, da gibt es nicht viele Elemente, die beständig sind, die nicht korrodieren, die dich nicht verstrahlen, die nicht sonst was machen. Da gibt es eigentlich nur Gold, Platin und Palladium. Und Gold ist einfach diese eine Währung, die da ist.
Und es glänzt so schön. Und seit Frauen gefällt es. Ja?
Und es ist seit 6000 Jahren
tanzen die Menschen ums goldene Kalb. Ja. Wie damals die Israeliten übrigens, ja, kannst du im Alten Testament nachlesen. Und dafür wurden die Israeliten übrigens dann bestraft mit 40 Jahren Wüstenwanderung. Gold ist einfach ein Mythos eben in all diesen Zeiten. Natürlich bei den Inkos auch schon. Aber warum soll denn der moderne Mensch, der sich sozusagen Gottes und der Götter entledigt hat, jetzt aber noch an den Götzen Gold glauben? Das ist doch ein Blödsinn. Es ist ein reiner Mythos und die Goldfans, das sind Sektierer und die hängen einem Aberglauben an und es ist in keinster Weise bewiesen, dass du in einer wirklichen Krisensituation mit deinem Gold was anfangen kannst, denn kein Mensch braucht wirklich Gold, ja? Du brauchst es dann nicht mal als Schmuck, wenn keine Ahnung, hier mal wirklich ein schlimmer Krieg ausbrechen sollte oder sowas, ja? Du kannst es nicht essen, da kaufst du dir lieber irgendwie Ravioli-Dosen für deinen Keller oder Whisky.
Die laufen ab, die Ravioli-Dosen,
und da gibt es immer ein paar Alkoholiker, die dir alles dafür geben, kauf dir ein paar Waffen, damit du dich wehren kannst, kauf dir Bitcoins, ist zum Beispiel, Bitcoin ist wahrscheinlich die bessere Fluchtwährung heutzutage. Früher hat man ja gesagt, Gold ist eine Fluchtwährung, kann ich dann meinen Koffer packen und dann Teil meines Vermögens mitschleppen, wenn ich ins Ausland flüchten muss, ja. Aber dann hast du diese schweren Goldbarren und fällst Räubern anheim. Nimmst du lieber heutzutage einen Bitcoin und ziehst es auch ins dein Vermögen.
Nimm doch beides, nimm doch Gold und Bitcoin. Gold ist, kannst du anfassen, ja, Bitcoin ist schwer anzufassen. Insofern, Gold ist, und guck doch in die Geschichte, was ist mit Währungen passiert? Wie viele Währungen haben langfristig überlebt?
Das heißt aber nicht, dass dann unbedingt Gold davon profitiert hat, ja?
Doch, Gold ist die einzige stabile Währung seit 6000 Jahren. Und die hat überlebt. Das ist die Währung, die überlebt hat und die an Akzeptanz, die Akzeptanz behalten hat und die ihren Wert behalten hat. Und das ist die einzige Währung. Und ich würde dir sagen, Gold wird auch überleben, den Euro, den Dollar, was auch immer.
Gute Aktien haben auch mehrere Währungsreformen in Deutschland überlebt und haben sich wahnsinnig im Wert gesteigert. Und mit Gold hast du, wie gesagt, wenn du 2011, als die Euro-Schuldenkrise begann, eingestiegen bist und weil du Angst hattest, dass bald die Griechen hier marodieren und so weiter und so fort, was dann immer so an Drohszenarien auch von Herrn Chapitz immer wieder beschrieben wurde, da hast du 35% Wertverlust gehabt. Und das ist doch kein sicherer Hafen, wenn ich ein Drittel meines Geldes verliere.
Und du brauchst von es doch gar nicht daran.
Von 7 Jahren,
du lässt es einfach liegen und wartest wartest auf die Krise.
Da kann ich es doch auch gleich wegwerfen, oder?
Wie denn? Du musst willst auch einen Teil deines Wohlstands irgendwo sicher lagern. Und da ist
aber
Gold,
es ist nicht
super
sicher. Wenn
Geschichte.
Ich 35% verliere, ist es doch nicht sicher. Okay, lass uns wetten.
Wir müssen wetten.
Und es ist noch dazu kontraproduktiv.
Warum ist es kontraproduktiv?
Weil es überhaupt kein Produktivkapital ist. Eine Aktie, da stelle ich im Unternehmen Geld, Eigenkapital zur Verfügung, da wird was draus gemacht. Wenn ich mein Geld auf die Bank lege, dann wird es als Kredit weitergegeben, dann kann Geld arbeiten im Sinne der Volkswirtschaft, ja. Und Gold ist wie bei Dagobert Duck, das dient einfach nur zum Geldhorten des Geizhalses im Keller und Angst
dann bin
zu
ich also
haben,
der Geizhals
dass die Räuber
jetzt.
Kommen.
Jetzt bin ich ja Geizhals und wir wetten. Was bietest du denn an?
Okay, ich sage einfach, der Goldpreis ist natürlich momentan nicht besonders hoch, aber er wird zum Jahresende tiefer sein als heute, tiefer als 1250 Dollar.
Darauf wette ich doch gerne dagegen, auch wenn es natürlich so ein bisschen meiner Philosophie widerspricht, dass man Gold einfach lagert und hat und hofft, dass man es eigentlich
braucht. Egal, was es wert ist. Und wenn es null wert ist, hauptsache ich hab da mein Gold.
Es hätte nie null wert gewesen. Vergiss es, Dietmar. Das
nicht
ist,
null.
Während Aktien können auf null gehen.
Ja,
aber
eine
kein
einzelne
Gold.
Aktie, aber nicht, wenn du einen Index kaufst, ja? Einen weltweiten Index, dann geht der auch nicht auf null. Aber wir haben gewettet.
Ja, wir haben gewettet.
Die Argumente sind
gut
ausgetauscht.
Ja,
ich halte es für einen Aberglauben.
Ja, ist für einen Aberglauben.
Aber gut. Ja. Ja, das war es eigentlich schon wieder. Episode 11 ist geschafft und wir weisen ja gerne auch mal auf einen lieben Kollegen hin, der auch fleißig podcastet. Trump würde sagen, das ist ein Konkurrent.
Ein Konkurrent?
Ja,
wissen aber,
aber
nicht
man
so,
braucht ja ein bisschen Mitbewerber.
Konkurrent belebt das Geschäft.
Ja, belebt das Geschäft, ein Mitbewerber.
Ja. Wie heißt er?
Unser Steffen Schwarzkopf. Er ist gerade mit Trump in Helsinki gewesen.
Stimmt.
Ja, zum Beispiel. Ja. Immer auf Trumps Spuren. Darüber erzählt er auch in seinem Podcast viel. Und seinen letzten habe ich mir gerade im Fitnessstudio letzte Woche angehört. Der war sehr amüsant, muss ich sagen. Da hat er vom Urlaub erzählt. Steffen Schwarzkopf in Amerika Urlaub gemacht mit Campingmobil und vierköpfiger Familie. Zwei Kinder, die natürlich immer, da könntest du wahrscheinlich auch einen Podcast drüber machen. Ne? Weißt du, wie das ist?
Wir waren auch in Amerika mit
also
zwei
in den
Kindern.
Nationalparks.
Da waren wir jetzt nicht.
Das Beste fand ich ja, von seiner Frau hat er immer nur als die Reiseleitung gesprochen. Sehr lustig. Sehr zu empfehlen.
Ja. Okay.
USA Inside.
Heute so hat sich also Dietmar mit Greenpeace angelegt, jetzt noch mit der Frauenrechtsorganisation.
Viel
Wunderbar.
Feinde, viel
also wirklich
Moment, das hat der Schwarzkopf gesagt.
Ja, ja,
hallo,
ja, ja.
Der
du hast darüber gelacht. Da würde ich ja schamvoll, im Fitnessstudio stehen und würde die Luft anhalten.
Würde es sofort einer zu Hause kriegen wahrscheinlich, ja?
Wenn er seine Frau so denunziert als Reiseleiterin.
Das musst du jetzt sagen. Also die Frau hat es gehört, Punkt für den Mann.
Wunderbar.
Ganz brav, ja,
meine
vollkommen
Frau hört immer
Politiker.
Den Podcast, jede Woche hört sie das und dann gibt es immer.
Und wenn du Wetten verlierst, was sagt sie dann?
Ach, das ist sie gewohnt jetzt. Das ist, sie ist nicht mehr so also entsetzt wie die Kinder, die dann da stehen.
Okay,
auf den
14
Bildschirm
Minuten
starren.
Sind abgelaufen. Ja,
wir haben 14 Minuten wieder geschafft.
Wir haben es wieder geschafft, ja. Aber wir mussten ja einen Querfinden-Hinweis noch.
Eine lustige Sache. Ich habe eine Mail noch bekommen, nicht eine Mail, eine Rückmeldung per Instagram. Und da schrieb jemand, wir sollten doch mal über Charttechnik diskutieren. Ich dachte so, what? Über Charttechnik im Podcast. Was wir von Charttechnik halten, die 200-Tage-Linie und weiß ich nicht was.
Machen?
Und da dachte ich so, ist vielleicht ein bisschen ungeeignet.
Wieso?
Über Charttechnik?
Ja. Kann man doch eine Meinung haben. Charttechnik.
Findest du cool?
Ich meine, ja, viele Leute glauben dran. Ja?
Ich nicht.
Ich auch nicht. Okay.
Da gab's,
damit haben wir diskutiert, ja.
Gut, dann haben wir den auch.
Super. Okay, das ist genauso ein Aberglaube wie Gold. So, damit hat Defner das Schlusswort.
Wunderbar. Wir haben das Thema diskutiert. Das
ja,
war
genau.
Unsere kürzeste Diskussion.
Wir sagen nochmal, dass wir auf vielen Kanälen zu abonnieren sind und wir würden uns freuen, wenn Sie das tun.
Ja, und man soll uns Mails schicken und nicht über Instagram. Tipps. Und zwar ist die Mailadresse...
wirtschaftspodcast@welt.de.
So
geht es jetzt von meinem Wortanteil weg?
wirtschaftspodcast@welt.de.
Und wir sind zu Hause auf den üblichen Plattformen, Spotify, iTunes, wo auch immer, unter welt.de Podcast natürlich, unser Stammsitz sozusagen.
Und man kann uns auch 5 Sterne geben.
Ja, das kann man auch. Ja.
Wir haben jetzt übrigens wieder 5 Sterne
sehr
bei,
gut.
Bei iTunes. Ich habe geguckt, 55 Bewertungen, 5 Sterne jetzt wieder.
So soll es sein.
So soll es sein.
So soll es bleiben.
So soll es bleiben.
Und wir bleiben Bulle
und Bär.
Sagen Tschüss und Ciao, ihr Defner
und Chapitz.